Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hunderttausende leiden an der Sichelzellenanämie, einer erblichen Erkrankung der roten Blutkörperchen. Nun hat der Chemiker Beat Ernst an der Universität Basel gemeinsam mit einer Partnerfirma in den USA einen Wirkstoff entwickelt, der diesen Patienten Hoffnung macht, ihr Leiden zu lindern. Pfizer, der weltgrößte Pharmakonzern, will diese Substanz kommerzialisieren und bezahlt für dieses Recht 340 Millionen Dollar. Eine lukrative Zusammenarbeit von Hochschule und Konzern und ein Lehrstück über Patente, Lizenzen und Geheimverträge. Exemplarisch zeigt es Chancen und Risiken solcher Kooperationen. Hören Sie die Recherche von Patrick Tschudin.
Am 13. Oktober 2011 gab die Universität Basel bekannt:
Die Arbeitsgruppe um Professor Dr. Beat Ernst am Departement für pharmazeutische Wissenschaften der Universität Basel hat in den vergangenen 9 Jahren in Zusammenarbeit mit der US-Pharmafirma Glycomimetics eine neuartige Therapie zur Behandlung der Sichelzellenanämie entwickelt. Seit Sommer 2010 läuft die klinische Phase 2 mit dem neuartigen Wirkstoff GMI-1070.
Wenn es ein Wirkstoff in die sogenannte klinische Phase 2 schafft, dann gibt es ihn zwar noch nicht in der Apotheke zu kaufen als Medikament, aber er hat bereits ein gutes Stück des Wegs dorthin geschafft. Das heißt in diesem Fall, der Wirkstoff GMI-1070 ist ein heißer Anwärter auf einen Platz im Verkaufsregal. Außer eventuell Linderung bei Sichelzellenanämie eröffnet GMI-1070 zudem möglicherweise neue Perspektiven für die Behandlung von Infarkten, Asthma, Arthritis und gegen die Ausbreitung von Krebstumoren. Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Universität Basel unter anderem:
Pfizer, das größte Pharmaunternehmen der Welt, hat nun mit Glycomimetics eine Lizenzvereinbarung getroffen, welche die weitere Entwicklung des Wirkstoffs regelt. Die Vereinbarung räumt Pfizer eine weltweit exklusive Lizenz für die Verwendung des Wirkstoffs zur Behandlung der Sichelzellanämie und anderer Krankheiten ein. Der potenzielle Wert des Abkommens mit Pfizer wird von Glycomimetics auf rund 340 Millionen US-Dollar geschätzt.
340 Millionen Dollar. Für die Lizenz am Wirkstoff GMI-1070, den an der Universität Basel Professor Beat Ernst mit seinem Team entwickelt hat. Eine schöne Stange Geld. Die Firma Glycomimetics, ihr Hauptsitz liegt etwa eine halbe Stunde Autofahrt außerhalb von Washington D.C., Glycomimetics ließ in einem Kommuniqué ebenfalls im Oktober 2011 zudem die Welt wissen:
Glycomimetics is also eligible for royalties on any sales.
Glycomimetics wird also an den Verkaufsumsätzen von Medikamenten, die auf GMI-1070 basieren, beteiligt sein. Was aber ist es genau, für das Pfizer 340 Millionen Dollar in die Hand nimmt? Woraus besteht GMI-1070?
Ja, aus ganz vielen Bestandteilen, die verlinkt werden. Das ist eine, jetzt wird sehr chemisch, eine Zyklohexylmilchsäure, eine Fucose, eine Galactose, ein Zyklohexandiol, ein Linker und ein sulfatiertes Naphthalin.
So beschreibt es der Miterfinder von GMI-1070, der Basler Chemiker Beat Ernst. Diese technische Beschreibung können wir allerdings gleich wieder vergessen. Schauen wir hingegen zunächst mal, wie die
Zyklohexylmilchsäure, eine Fucose, eine Galactose, ein Zyklohexandiol, ein Linker und ein sulfatiertes Naphthalin.
Wie diese Bestandteile tatsächlich wirken. Sie, ich, wir alle, wir sind durchzogen von Blutgefäßen und Lymphkanälen. Und die gesamte Innenseite dieses extrem weit und fein verzweigten quasi Leitungs- oder Kanalsystems in uns ist überzogen mit einer hauchdünnen Schicht, die Endothel heißt. Dieses Endothel besteht, wenig überraschend, aus Endothelzellen. Dieses Endothel auf der Innenseite sämtlicher unserer Adern, Äderchen und Lymphgefäße ausgerollt und nebeneinander gelegt, das ergibt in etwa die Fläche eines Fußballfeldes. Es sind bei einer erwachsenen Person bis 7000 Quadratmeter. 7000 Quadratmeter Endothelzellen, aufgerollt und eingerollt als unser Blut- und Lymphgefäßsystem. Was an und auf diesem 7000 Quadratmeter großen Fußballfeld in jeder und jedem von uns geschieht, ist, um im Bild zu bleiben, für unsere Gesundheit much entscheidend. Wenn unser Körper sich gegen einen möglicherweise schädlichen Reiz zu wehren beginnt, was landläufig Entzündung heißt, dann spielen diese 7000 Quadratmeter eine wichtige Rolle. Denn in der Nähe des Entzündungsreizes strecken die sogenannten Endothelzellen die Innenauskleidung unserer Blutgefäße. Diese Endothelzellen strecken eine komplexe chemische Verbindung in den Blutstrom hinein. Stark vereinfacht ließe sich sagen, sie strecken kleine Klettverschlusshäkchen in den Blutstrom. Diese kleinen Häkchen heißen in der Fachsprache Selektine. An diesen Kletthäkchen, den Selektinen, bleiben die weißen Blutkörperchen, die Hauptakteure unseres Abwehrsystems, hängen. Denn die weißen Blutkörperchen tragen ihrerseits auf ihrer Oberfläche, einfach gesagt, das passende Gegenstück zu den Kletthäkchen. Einmal festgeklettet, werden die weißen Blutkörperchen, im Fachbegriff Leukozyten, aktiv. Die Leukozyten zwängen sich zwischen den Endothelzellen hindurch und verlassen das Blutgefäß. Sie widmen sich dann auf der anderen Seite, außerhalb des Äderchens, in unserem Körpergewebe, der Quelle des Reizes, also dem Entzündungsherd. Beat Ernst, Miterfinder des Wirkstoffs GMI-1070.
An sich ein Verteidigungsmechanismus des Körpers bei einer Infektion oder bei einer Verletzung. Aber bei vielen Krankheiten überbordet dieser Prozess. Die Leukozyten treten aus, zerstören Gewebe, zum Beispiel beim Infarkt haben sie eine Ischämie und dann Nekrose, weil die Leukozyten, die austreten, Gewebe zerstören.
Was nun GMI 1070 macht, ist, ganz einfach gesagt, es sitzt auf die Kletthäkchen der Endothelzellen. Die Folge? Die weißen Blutkörperchen bleiben nicht mehr daran hängen. Die Leukozyten im Blutstrom fließen vorbei. Und die Entzündungsreaktion wird so deutlich gedämpft. In der Pressemitteilung der Universität Basel vom Herbst 2011 hat es geheißen, damit ließe sich eine neuartige Therapie für die sogenannte Sichelzellenanämie entwickeln. Bei Menschen mit dieser Erbkrankheit, der Sichelzellenanämie, ist ein Teil der roten Blutkörperchen unter gewissen Bedingungen deformiert. Das führt vor allem in den ganz feinen Verästelungen des Blutgefäßsystems phasenweise zu lebensgefährlichen und äußerst schmerzhaften Verstopfungen. Nämlich dann, wenn dort irgendwo ein Entzündungsreiz vorliegt und die weißen Blutkörperchen an der Wand eines Blutgefäßes an den Kletthäkchen hängen bleiben. In den ganz feinen Äderchen wird's dann eng. Gesunde rote Blutkörperchen schlüpfen zwar an den festgekletteten weißen Blutkörperchen vorbei, deformierte, kranke rote Blutkörperchen sind aber zu wenig flexibel und bleiben stecken. Es entstehen kleine Verklumpungen, Blutgerinnsel, sogenannte Klotz.
Die Patienten haben eine stark verminderte Lebenserwartung, aber leiden auch sehr stark unter der Krankheit. Also es muss enorm schmerzhaft sein. Sie kriegen Opiate für die Schmerzbekämpfung. Und man hat eigentlich nur, man macht Transfusionen, aber man hat eigentlich keine ursächliche Therapie. Die Idee hier ist, dass man den Klot löst und das wird jetzt die Phase 2 zeigen, ob das ausreichend schnell passieren kann.
Phase 2 ist ein Begriff aus der Medikamentenentwicklung. In der Phase 1 wird zunächst an Menschen getestet, ob ein möglicher Wirkstoff grundsätzlich überhaupt verträglich ist oder ob er wegen seiner Nebenwirkungen gleich ausscheiden muss. Diesen Test hat GMI 1070 mit Bravour bestanden. In der aktuellen, der Phase 2, wird der Stoff erstmals an konkreten Patienten auf seine Wirksamkeit getestet. GMI 1070, der Stoff, den Beat Ernst mitentwickelt hat, löst im Tierversuch die bei Sichelzellenanämie lebensgefährlichen und sehr schmerzhaften Gerinnsel innerhalb Sekunden vollständig auf.
Phase 1 wurde die Verträglichkeit getestet und das war optimal, also überhaupt keine toxischen Effekte. Und jetzt ist Phase 2 in, ich glaube, 16 Kliniken in den USA und Kanada, und da sind Patienten involviert. Ich kenne die Anzahl nicht, aber das ist eine relativ große Zahl von Patienten, die schon getestet werden. Sie ist doppelblind, das heißt, sie wissen nichts, bis die Studie abgeschlossen ist. Und das, ja, man wird ein bisschen ungeduldig.
Doppelblind heißt, die in die Studie involvierten Mediziner wissen nicht, ob sie ihren Patienten das Medikament oder ein unwirksames Ersatzmittel, ein Placebo, geben. Und die Patienten wissen ebenfalls selber nicht, was ihnen in die Venen strömt, Wirkstoff oder Placebo. Beat Ernst weiß also bisher nicht, ob sein GMI 1070 am Menschen tatsächlich wirkt.
Nein, ich weiß es nicht. Die Phase 2 ist doppelblind und ist random. Da darf niemand wissen. Und das weiß auch niemand. Auch nicht die behandelnden Ärzte. Das wird dann geöffnet, wenn die Studie abgeschlossen ist. Das wäre verheerend, weil dann würden die Resultate beeinflusst und es wäre einfach nicht mehr seriös. Aber wir kennen die Tierversuche, und die Tierversuche sind phänomenal. Das ist wirklich, es ist unglaublich. Wie ein Blutgefäß, das verstopft ist, innerhalb von 30 Sekunden frei ist, einfach leer.
Erste Resultate sind auf Anfang 2013 zu erwarten. Dann wird sich zeigen, ob GMI 1070 tatsächlich den weltweit mehreren Millionen Menschen, die an Sichelzellenanämie leiden, Linderung bringen kann. GMI 1070 heilt die Sichelzellenanämie nicht, aber die schub- und phasenweise auftretenden, äußerst schmerzhaften Gefäßverschlüsse, die könnten möglicherweise damit behandelt werden.
Die haben man nennt das eine vaso-okklusive Phase. Also da werden diese Klotz gebildet und verstopfen die Blutgefäße. Und die werden übrigens in der Intensivstation behandelt.
GMI 1070 wäre ein erstes Mittel, um diese Klotz, die Gerinnsel, aufzulösen. GMI 1070 kann einerseits Zellverklumpungen im Blutstrom auflösen und andererseits Zellen daran hindern, aus den Blutgefäßen in das umgebende Gewebe zu dringen. Diese zweifache Wirkung lässt auch an andere Einsatzgebiete denken, für die GMI 1070 möglicherweise geeignet ist.
Infarkt, Asthma, Psoriasis ist auch eine Entzündungskrankheit. Rheumatoide Arthritis, das wäre dann aber eben eine chronische Erkrankung, und dann werden dann noch andere Probleme zu lösen sein. Aber es ist einfach, dass Metastasenbildung verwendet Selektine. Homing von Tumorzellen verwendet Selektine. Da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten. Ob das funktioniert, das ist alles in den Sternen.
In den Sternen steht, ob GMI 1070 in diesen Fällen je eingesetzt werden kann. Aber wenn ja, dann sind die $340 Millionen, die Pfizer insgesamt für den Stoff an die Firma Glycomimetics zu zahlen bereit ist, sehr, sehr gut investiert. Über seine Zusammenarbeit mit Glycomimetics, kurz GMI, sagt Beat Ernst:
Wir sind eigentlich für Design und Synthese von Molekülen verantwortlich, neuen Lead-Strukturen. Wir prüfen die auch bei uns. Sie haben die verschiedenen Möglichkeiten gesehen. Und dann geht es weiter zu GMI. Die arbeiten an diesen Strukturen auch weiter. Wir haben deshalb auch immer gemeinsame Patente. Und machen dann aber vor allem die Tierexperimente.
Beat Ernst designt also die Moleküle. Glycomimetics testet sie im Tierversuch. Und hält die Patente an den Molekülen. Auch für GMI 1070 ist die US-Firma Glycomimetics als Patentinhaberin eingetragen. Ihr gehören damit alle Rechte daran. Beat Ernst wird neben anderen als Erfinder aufgeführt. Aber warum taucht die Universität Basel, der Arbeitgeber von Beat Ernst, nirgendwo auf? Angefragte, juristisch erfahrene Patentfachleute runzeln die Stirn über diese Regelung. Denn langfristig ist sie zum Nachteil der Universität Basel. Eigentlich gehören Erfindungen der Universitätsangehörigen primär mal der Universität. Beat Ernst erklärt die Patentlage mit den Millionen, die die Start-up-Firma GMI in die ersten Entwicklungsschritte investieren musste.
Die Start-up-Firma möchte das Molekül entwickeln. Also das Finden der aktiven Substanz ist das eine. Das Entwickeln ist das wahrscheinlich größere Problem. Und da muss sie notgedrungen eigentlich und die Kontrolle über das Patent haben. Weil, ich meine, in eine Phase 1 investiert man zwischen 2 und 10 Millionen. Das ist ja nie in der Reichweite für eine Forschungsgruppe an der Uni. Also wir brauchen die Industrie, dass die nächsten Schritte gemacht werden. Die Situation ist eigentlich sehr positiv, weil die Firma übernimmt dann die Patentierungskosten, die internationalisieren. Das geht dann schnell um 100.000 und mehr. Die pflegt auch die Patente. Die GMI hat noch Folgepatente eingereicht, um es abzustützen. Und die Uni ist beteiligt mit einer Lizenz. In dem Fall eigentlich eine optimale Konstruktion.
Findet Beat Ernst, Miterfinder des millionenträchtigen Wirkstoffs GMI 1070. Wie aber sieht denn diese, in seinen Worten, optimale Konstruktion genau aus? In Basel-Stadt gilt das sogenannte Öffentlichkeitsprinzip. Also, was an Behördendokumenten nicht explizit als vertraulich oder geheim klassifiziert ist, ist öffentlich. Das gilt auch für die Universität. Unter Berufung auf dieses Öffentlichkeitsprinzip verlangte ich Einsicht in die Verträge zwischen der Universität Basel und der Firma Glycomimetics. Mein Antrag wurde ziemlich umgehend abgelehnt.
Weil die Verträge vertraulich sind. Es ist eine Drittpartei und die Verträge wurden so abgeschlossen, dass wir das nicht veröffentlichen dürfen.
Erklärt Christoph Tschumi, Verwaltungsdirektor der Universität Basel. Diese Geheimniskrämerei ist auf Druck der Wirtschaft die Regel.
Wir möchten eigentlich möglichst wenig verstecken. Wir haben auch nichts zu verstecken. Aber wenn die Wirtschaftspartner fordern, dass die Verträge nicht veröffentlicht werden dürfen, dann sind wir an diese Vereinbarung gebunden.
Sonst platzen die Verträge. Und dann gibt's kein Geld. Apropos Geld. Wie groß ist eigentlich der Anteil, der für die öffentlich finanzierte Universität Basel rausspringt, von den vielen Millionen, die Pfizer, der weltgrößte Pharmakonzern, an Unipartner Glycomimetics bezahlt?
Das dürfen wir leider nicht sagen, das ist eine vertrauliche Information, weil mit Wirtschaftspartnern da sind, alle diese Verträge müssen vertraulich gemacht werden und das dürfen wir leider nicht kommunizieren. Man spricht eigentlich von einem Gesamtpotenzial von 340 Millionen US-Dollar Einnahmen bei Glycomimetics und wir haben da dann als Universität einen gewissen Anteil daraus, aber eben nur sofern die Wirkstoffe dann wirklich dann die verschiedenen Hürden, die noch genommen werden müssen in den klinischen Tests, dann bestehen.
Aber wie hoch ist denn dieser gewisse Anteil, wie Christoph Tschumi ihn nennt? 1%, 10%, 30%?
Das darf ich nicht sagen, aber es handelt sich um einen zweistelligen Millionenbetrag. Da können Sie das selbst ein bisschen ausrechnen.
Wenn also das Molekül, das in Basel im Pharmazentrum an der Klingelbergstraße im vierten Stock entstand, wenn das Molekül hält, was es verspricht, dann bringt es einerseits vielen Menschen Linderung in ihrer Krankheit und spült einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kasse der Universität Basel. Das wäre in finanzieller Hinsicht für die Universität quasi ein Sechser im Lotto. Die Hochschule am Rheinknie weist einen Jahresumsatz von rund 650 Millionen Franken aus. Wie viel davon sind denn bisher Einnahmen aus Patenten und Lizenzen?
Also wir sind zurzeit zwischen 200.000 und 300.000 Franken pro Jahr,
sagt Christoph Tschumi, der Verwaltungsdirektor. 200.000 bis 300.000 Franken, das sind weniger als ein halbes Promille. Zum Vergleich: Einige US-amerikanische Universitäten bestreiten bis zu 10% ihres Jahresbudgets aus Lizenzen auf Erfindungen ihrer Angestellten. Die 552 Jahre alte Universität Basel, kaum ein halbes Promille. Dabei pflegt die Uni Basel seit Jahren enge Verbindungen zur Wirtschaft. Und auch 2011 hat sie im Schnitt an jedem Werktag einen Vertrag mit Dritten unterzeichnet, Das ist in ihrem Leistungsbericht vom 29. März 2012 an die Kantonsregierung nachzulesen. Unter den 261 Verträgen sind auch 21 mit Geheimhaltungsklauseln.
Die Wirtschaftspartner fordern natürlich häufig, wenn sie Geld für etwas geben, dass die Forschungsergebnisse zuerst einmal geheim gehalten werden, bis sie patentiert sind. Oder sonst würden sie natürlich dann dort die Rechte verlieren. Das wäre ein bisschen schwierig.
Ein konkretes Beispiel aus jüngerer Zeit. Vor wenigen Tagen haben die Universitäten Bern, Zürich und Basel ein Programm gestartet mit dem Pharmakonzern Roche. Forschende der drei Universitäten können sich ab sofort um Geld von Roche bewerben. Wenn Roche zusagt, zahlt der Konzern zwischen einem Viertel und der Hälfte der jährlichen Forschungskosten. Den Rest zahlen öffentliche Quellen. Roche ist also Minderheitspartner. Und dennoch hat sich der Konzern für seine Minderheitsbeteiligung sehr weitreichende Rechte herausgehandelt. Erstens, Roche darf wissenschaftliche Artikel, die aus von ihr mitgeförderten Projekten hervorgehen, gegenlesen und allenfalls nachbearbeiten, noch bevor die Artikel überhaupt zur Veröffentlichung eingereicht werden. Zweitens, Roche hat das Recht, die Veröffentlichung eines Artikels um bis zu 90 Tage herauszuzögern, um in der Zwischenzeit Patente anzumelden auf die sie darin interessierenden Resultate. Drittens, dem Minderheitspartner Roche müssen Erfindungen und Entdeckungen aus von ihm mitbezahlten Projekten als erstem angeboten werden. Solche Abmachungen sind laut Christoph Tschumi, dem Verwaltungsdirektor der Universität Basel, durchaus üblich.
Das ist durchaus Standard heute, wenn es um die Wirtschaftszusammenarbeit, also um die Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern geht, wonach der Wirtschaftspartner das sogenannte First Right of Refusal hat. Das heißt, sie dürfen das zuerst sagen, ob sie das möchten oder nicht. Und wenn sie es nicht möchten, dann gehört es, kann die Universität dann weiterschauen, was sie macht mit den Ergebnissen. Aber das ist durchaus Standard in der Branche.
Standard in der Branche ist also, dass die Wirtschaft für eine Minderheitsbeteiligung Vorzugsrechte erhält, als ob sie die ganze Rechnung zahlen würde. Die Kooperationen zwischen Glycomimetics oder Roche und der Universität Basel sind nur zwei Beispiele von Kontakten zwischen Hochschule und Wirtschaft. Der Jahresbericht der Schweizerischen Vereinigung für Technologietransfer nennt die Zahl von mindestens 4000 neuen Zusammenarbeitsprojekten, die alleine im Jahr 2010 anliefen zwischen Schweizer Hochschulen einerseits und der Wirtschaft andererseits. Einer, der seit langem ein Auge hat auf die verschiedenen Formen, wie Ökonomie und Akademie wirtschaftlich verbandelt sind, ist der freie Wissenschaftsjournalist Marcel Hanki.
Die nächsten Kooperationen oder die häufigsten Kooperationen finden im Bereich der ökonomischen Wissenschaften statt. Man sieht es auch daran, dass die Universität St. Gallen von allen schweizerischen Universitäten, also die Wirtschaftshochschule St. Gallen, am meisten Privatmittel ausweist. 40% ihres Budgets deckt sie privat. Gefolgt wird die Ökonomie von den biologisch-medizinischen Wissenschaften, wo auch sehr viele Kooperationen stattfinden. Dann gibt es natürlich andere Technikbereiche, Informatik, Nanotechnik beispielsweise.
Wer zieht eigentlich welchen Nutzen aus dieser Art von Kooperationen?
Das Ideal ist natürlich eigentlich, dass die Universität kriegt Geld und der geldgebende Partner kriegt Wissen. So, vereinfacht gesagt. Es geht dann noch um einiges mehr. Da gibt es sehr sinnvollen Austausch auch beispielsweise. Sind Universitäten ja auch Ausbildungsstätten, geforscht wird sehr oft von Doktoranden, die knüpfen Beziehungen zu möglichen Arbeitgebern. Es findet ein Austausch statt, der kann sehr gegenseitig fruchtbar sein. Die Industrie profitiert vom Ruf der Universität. Es ist etwas anderes, ob es in den Schlagzeilen heißt, Nestle findet eine neue Diät gegen Alzheimer oder ob es heißt, die ETH Lausanne erfindet eine solche Diät. Dann kann man sich natürlich fragen, profitiert auch noch die Gesellschaft als Ganzes? Und das ist ein Argument, das sehr oft gebracht wird. Das heißt, wir müssen unsere Erfindungen der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und ich halte das Argument nicht für falsch. Grundsätzlich ist das richtig. Das Problem daran ist, dass dann eben die Interessen der Industrie sehr oft für die Interessen der Gesellschaft gehalten werden, was natürlich nicht stimmt. Es kann auch Forschung geben, die gesellschaftlich sehr relevant und wichtig ist, aber den Interessen der Industrie entgegenläuft.
Kooperationen zwischen Hochschule und Wirtschaft werden uns dennoch eigentlich immer als sogenannte Win-Win-Situationen präsentiert. Was bleibt denn ungesagt bei dieser Art von positiver Anpreisung?
Ja, Win-Win ist ja ein Marketingbegriff. Marketingbegriffe sollte man nie allzu ernst nehmen. Die Welt funktioniert nicht Win-Win. Es gibt Risiken, selbstverständlich, und ich würde die auf verschiedenen Ebenen ansiedeln. Das erste Risiko, über das am ehesten auch noch gesprochen wird, das ist auf der Ebene des konkreten Forschungsprojekts selber, nämlich, dass der Geldgeber da Einfluss nimmt auf das Forschungsresultat, bewusst oder auch unbewusst. Dass das stattfindet, ist in sehr vielen Studien empirisch nachgewiesen. Gerade in der Pharmabranche kann das auch sehr fatale Folgen haben, wenn Nebenwirkungen von Medikamenten eben verschwiegen werden oder die positiven Wirkungen übertrieben dargestellt. Eine andere Ebene ist die Ebene der Fragestellungen. Was erforscht die Wissenschaft überhaupt? Es gibt Fragestellungen, die sind gesellschaftlich relevant, kommerziell nicht interessant. Da forscht die Industrie von sich aus nicht drüber. Wenn die öffentliche Wissenschaft jetzt beginnt, die Sichtweise der Industrie zu übernehmen, besteht die Gefahr, dass diese Fragestellungen dann ganz unter den Tisch fallen. Und dann eine dritte Ebene, und das halte ich eigentlich für die wichtigste, ist das Hochschul- oder Wissenschaftssystem als Ganzes wird beeinflusst dadurch, dass es Denkmuster, Sprechweisen, Werte und Zielsetzungen der Privatwirtschaft übernimmt. Und das verträgt sich dann oft eben sehr schlecht oder gar nicht mit akademischen Vorstellungen. Man merkt das daran, wenn man Wissenschaftsvertretern zuhört, wie die sprechen. Die brauchen heute andere Wörter als früher. Das sind dann Wörter, die oft vollkommen inhaltsleer sind, wie Exzellenz, Innovation oder Kompetenz, die aber in der Wissenschaftsdebatte plötzlich ein wahnsinniges Gewicht gewonnen haben.
Marcel Henke hat insbesondere die Konjunktur des Begriffes Innovation genauer untersucht.
Man kann sich ja heute fast gar nicht mehr vorstellen, dass es das Wort nicht gäbe. Innovation ist ein Fetisch unserer Gesellschaft. Und umso erstaunlicher ist es, dass das Wort im deutschen Sprachraum 40 Jahre alt ist. Das gab es vorher nicht. Und seither hat es eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Und diese Karriere läuft genau gegengleich zur Karriere des Wortes Fortschritt, das nämlich genau im gleichen Umfang verschwunden ist. Jetzt kann man sagen, okay, ein Wort ersetzt ein anderes, was soll's? Der Unterschied ist natürlich, Fortschritt ist ein Wort, das schleppt eine lange Begriffsgeschichte mit sich. Da steckt sehr viel Aufklärungsgedankengut drin. Fortschritt ist immer was Gesellschaftliches. Innovation heißt schlicht und einfach neu. Was neu ist, ist gut. Das ist vollkommen inhaltsleer. Und das ist für mich ein Beispiel einer totalen Verflachung einer Debatte, wenn man eben Wörter, die durchaus widersprüchliche, komplizierte und schwierige Bedeutungsinhalte haben, aber eben viel bedeuten, ersetzt durch andere Wörter, die dann gar nichts mehr aussagen.
Wenn jährlich Hunderte und Tausende von kleinen und großen Verträgen zwischen Universitäten und Wirtschaft abgeschlossen werden, wie ist da von außen überhaupt zu erkennen, was eine gute Kooperation ist, die vielleicht tatsächlich Fortschritt bringt, und woran erkenne ich bloß hohle Innovation? Nochmal Wissenschaftsjournalist Marcel Henke.
Ich glaube, es ist wichtig, da Unterschiede festzustellen überhaupt. Oft läuft die Debatte so, dass man sagt, bist du für oder gegen die Kooperation? Das ist Unsinn. Da gibt es sehr sinnvolle und es gibt sehr problematische. Wie kann man das erkennen? Das ist nicht immer ganz einfach. Man kann sich fragen, was ist das Interesse eines Geldgebers? Deckt sich das mit dem Interesse der Forscher? Ist er einfach an Resultaten interessiert, die der Wahrheit möglichst nahekommen? Oder hat er ein Interesse, dass ein Produkt, das er herstellt, möglichst gut dargestellt wird? Das verträgt sich dann schlechter. Man kann fragen, wer ist das Unternehmen? Hat das gewissermaßen einen guten Leumund im Umgang mit Wissenschaft? Da gibt es große Unterschiede. Und dann wichtig wäre, welche vertraglichen Regelungen werden getroffen. Und dazu würde es eigentlich Transparenz brauchen, damit man das auch damit die Öffentlichkeit das beurteilen kann. Und da hapert es eben, meines Wissens sind bisher 4 Universitäten nach dem relativ neuen Öffentlichkeitsprinzip angefragt worden, ob sie solche Verträge offenlegen. Außer der ETH Zürich haben die das abgelehnt. Das war die ETH Lausanne, das war die Uni Basel und das war die Uni Zürich. Die haben explizit Geheimverträge abgeschlossen. Und es liegt jetzt an den zuständigen Stellen zu entscheiden, wie die Gesetze anzuwenden sind und ob man diese Verträge offenlegen müsste. Aus Sicht guter wissenschaftlicher Praxis scheint für mich eindeutig, Geheimverträge sind nicht mit guter wissenschaftlicher Praxis vereinbar.
Urteilt Wissenschaftsjournalist Marcel Hanke. Die Abmachungen der Universität Basel mit ihren Gegenübern aus der Wissenschaft sind in vielen Fällen solche Geheimverträge. Was dort tatsächlich drinsteht, liegt trotz Öffentlichkeitsprinzip weiterhin im Dunkeln.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.